ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Ukraine-Konflikt werden die Töne von allen Seiten schärfer. Und der russische Präsident, der gerade noch von einem Friedensplan sprach, ergeht sich heute in Kriegsrhetorik. Unsere Tagesthemen. Putins Provokation, er vergleicht das ukrainische Militär mit den Nazis. Außerdem IS-Kämpfer aus Deutschland, junge Islamisten ziehen in den Krieg und Pilotenstreik. Vor allem ausländische Reisende waren heute betroffen. Lange hat Wladimir Putin den Westen darüber im Unklaren gelassen, welche Ziele er im Konflikt mit der Ukraine verfolgt. Und der Westen wollte lange nur zu gern glauben, was Putin wieder und wieder beteuerte, nämlich dass Russland mit dem Krieg zwischen prorussischen Separatisten und der ukrainischen Armee gar nichts zu tun habe. Doch nun scheint diese Illusion mehr und mehr zu platzen. Denn russische Panzer auf ukrainischem Boden sind kaum noch zu leugnen. Und heute offenbarte ein fast schon zufrieden dreinschauender russischer Präsident, was er wirklich mit der Ukraine vorhaben könnte. Udo Lilischkis berichtet.
Separatisten in der gerade erst eroberten Stadt Nowoasowsk. Sie leugnen, militärisches Gerät aus Russland oder gar Hilfe durch aktive russische Soldaten erhalten zu haben, obwohl Kiew die überraschende Eroberung genau damit erklärt. Amateurbilder einer Panzerkolonne der Separatisten im ukrainischen Sverdlovsk. Einer der Panzer, ein T-72 BM, kann nur aus Russland kommen, glaubt dieser Experte. Wir gehen davon aus, dass dieses Modell nur bei der russischen Armee verwendet wird. Es wurde nie exportiert und kann auch nicht von ehemaligen Sowjetrepubliken wie der Ukraine geerbt worden sein. Auch NATO-Generalsekretär Rasmussen warf Russland heute ausdrücklich vor, die Ukraine systematisch zu destabilisieren. Russische Truppen sind direkt in Militäroperationen in der Ukraine involviert. Im ukrainischen Fernsehen dann heute weitere Indizien dafür, dass sehr wohl aktive russische Soldaten in der Ukraine kämpfen, ausgerechnet von einer russischen Soldatenmutter. Die Befehle wurden ihnen nur mündlich erteilt, sie hatten keine Dokumente bei sich. Wie könnte man also beweisen, dass sie in der Ukraine getötet wurden? Das ist mir so peinlich. Es ist furchtbar, was unsere Regierung da macht. Sie schicken Leute in den Tod und übernehmen keine Verantwortung dafür. Das russische Fernsehen hatte da schon ein Lob des Präsidenten an die Separatisten gezeigt, indem er sie so wörtlich als Volkswehr Neurusslands anspricht. Der Begriff Neurussland beschreibt große Teile der Südostukraine, die die Separatisten unter ihre Kontrolle bringen wollen. Putins Wortwahl könnte zeigen, dass er dieses Anliegen unterstützt. Vor Studenten und jungen Fachkräften einer eher linientreuen Anhängerschaft verschärfte der russische Präsident heute Vormittag noch einmal die Tonlage und erklärte seine Version des Konflikts und des Machtwechsels in Kiew. Unsere westlichen Partner haben in der Ukraine einen Staatsstreich gemacht. Und der Teil der Ukraine, der das nicht unterstützt hat, der wird jetzt mit brutaler militärischer Macht unterdrückt. Mich erinnert das an den Zweiten Weltkrieg, als die faschistischen Besetzer unsere Städte wie Leningrad umstellt und sofort gezielt auf Häuser und Menschen geschossen haben. Die Separatisten versuchten nun lediglich, die ukrainischen Truppen zurückzudrängen, um die Menschen in den Städten vor völliger Vernichtung zu bewahren. Beim Treffen der EU-Außenminister in Mailand zeigte sich Frank-Walter Steinmeier besorgt aufgrund der Zuspitzung der Lage.
Wir müssen wissen, dass sich die ohnehin gefährliche Lage in der Ostukraine jetzt in einer neuen Dimension befindet.
Und darum werden schon morgen die Europäer auf ihrem Gipfel in Brüssel nach Antworten suchen müssen auf die neuen Töne aus Russland.
Ja, und zwar mit Forderungen nach verschärften Sanktionen. So haben es schon viele in der EU verlangt. Doch was können die eigentlich bringen? Fragen wir Udo Lilischkis in Moskau. Udo, wie haben denn überhaupt die bisherigen Sanktionen in Russland gegriffen? Wie spürbar sind die denn?
Und das ist eher überschaubar. Wir wissen noch, der erste Schritt, das war ja der Abbruch der Verhandlungen zur Visafreiheit. Das hat nur den kleinen Mann getroffen, die reichen Russen, die Schicht um Putin. Die kaufen sich einen Pass in Europa, wenn sie wollen, oder schicken ihren Fahrer zur deutschen Botschaft. Der nächste Schritt waren immer länger werdende Listen von Menschen, denen Einreiseverbote und Kontensperrungen drohten. in Europa. Auch das war nicht allzu schmerzhaft. Einige mögen die Côte d'Azur vermisst haben und flogen dann nach Asien. Andere haben ihre Gelder frühzeitig verschoben, ihre Firmen verkauft. Am wirksamsten waren bisher Wirtschaftssanktionen. Die haben zum einen den Zugang zu den Kapitalmärkten erschwert, damit die Refinanzierung. Und dann fehlen jetzt Produkte aus Schlüsselindustrien, vielleicht Maschinen für Fabriken. Aber kein Unternehmer hat sich laut beklagt, weil einfach das in dieser Stimmung, die hier herrscht, als äußerst unpatriotisch gelte. Also bisher spürt man deutlich wenig von diesen Sanktionen.
Und es betrifft ja auch nicht das Gros der russischen Bevölkerung. Was müsste denn passieren, damit diese massive Unterstützung für Putin bröckelt?
Und ich denke, die schmerzhafteste Waffe wären weitere Verschärfungen beim Kapitalmarkt. Da gibt es ja noch Luft nach oben, hat auch der amerikanische Präsident angedeutet. Das Problem ist, dass die großen Firmen hier verstaatlicht sind und schon begonnen haben, Rosneft zum Beispiel die Zentralbank anzubetteln. Und man kann davon ausgehen, dass Wladimir Putin dafür sorgen wird, dass dann aus Steuergeldern diese Schmerzen etwas abgefedert werden. Diese kleine Schicht derer zu treffen, die um ihn herum sind, wird sehr schwer sein. Es gab immer die Hoffnung, dass wenn die breite Bevölkerung spürt, dass das Leben eben schlechter wird, dass dieser stillschweigende Pakt, weniger Demokratie, aber dafür öfter mal einen neuen Kleinwagen, wenn der zerbricht, dass dann hier Opposition wachsen würde. Aber jetzt gibt Putin dieser Bevölkerung, die er selbst auch so aufgeputscht hat, etwas, wonach sie am meisten lechzt, nämlich ein neues Gefühl von nationaler Größe und Stolz, auf der internationalen Bühne respektiert zu sein und sei es auch nur aus Furcht. Und das scheint zu wirken. Und die Opferbereitschaft wird gezielt geschürt. Auch heute haben wir es gesehen durch den Vergleich mit den Faschisten. Das ist eine Geschichte, die Putin heute sehr gezielt nochmal gesagt hat, weil das sitzt vielen Russen tief im Kopf. Der Kampf gegen Faschisten ist immer opfervoll und schmerzhaft, aber am Ende steht ein glorreicher Sieg. Und darum lohnt sich das, das auszuhalten.
Danke, Udo Lilischkis in Moskau. Ja, nicht nur die Ukraine-Krise, auch der Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat dürfte der deutschen Regierung Kopfzerbrechen bereiten. Denn die Kämpfer, deren barbarisches Vorgehen eher an das Mittelalter, denn an das 21. Jahrhundert erinnert, die haben mehr mit uns zu tun, als uns lieb ist. Auch eine wachsende Zahl von Deutschen schließt sich diesen Terroristen an. Seit Ausbruch des Krieges sollen es mindestens 400 junge Männer und Frauen aus Deutschland sein, die als Dschihadisten in den Krieg gezogen sind. Sie auf dem Weg nach Syrien zu stoppen, ist fast unmöglich, denn die Grenzen werden offenbar überhaupt nicht kontrolliert. Halil Gülbiyas und Daniel Satra auf der Spurensuche.
Propagandavideo der Terrororganisation Islamischer Staat. Junge Männer töten im Namen Allahs. Einer dieser Mörder könnte aus Deutschland stammen. Gülnur Can verlor ihren Neffen an die Terrorgruppe IS. Sie machte sich auf die Suche nach ihm. Auch in Ankara bei der deutschen Vertretung.
Der deutsche Botschafter hat uns bestätigt, dass es an der syrischen Grenze keine Kontrollen gibt. Und ich habe das nicht verstanden. Ich konnte das einfach nicht begreifen, warum man in so einer Situation, wo sehr, sehr viele Menschen, egal aus welchem Land, also aus ganz Europa, weltweit eine Strömung stattfindet, warum man die Grenzen nicht mehr kontrolliert. Ich war geschockt.
Von dieser Grenze ist die Rede. Unweit von der südtürkischen Stadt Gaziantep liegt der Grenzübergang Karkamisch, angeblich seit Januar geschlossen. Denn gleich hinter diesem Tor befinden sich Stellungen des Islamischen Staats. Doch Amateuraufnahmen, vor wenigen Tagen entstanden, zeigen, wie Lkw von türkischer Seite nach Syrien fahren. Ungehindert. Auch für Fußgänger ist es kein Problem, die Seite zu wechseln. Vieles spricht dafür, dass auch junge Männer aus Deutschland diesen Weg zur IS-Terrorgruppe nach Syrien genommen haben. Die schwarze Flagge der Radikal-Islamisten weht in Sichtweite der türkischen Grenze. Die Regierung der Türkei betont immer wieder, die Grenze werde gesichert. Zurück in Hamburg. 36 junge Männer sind laut Verfassungsschutz aus der Hansestadt zum Dschihad aufgebrochen. Immer wieder stehen Gotteshäuser in Verdacht, Treffpunkt radikaler Islamisten zu sein.
Das ist so die Anwerbezentren eigentlich für die ISIS-Anwerber. Und die Jugendlichen, die, was ich auch Verständnis habe, ihren Glauben ausleben wollen, gehen zu Moscheen, beten und wollen sich dort wiederfinden, als ihre Identität dort sehen. Und da werden sie angeworben.
Inzwischen suchen immer mehr Familien Hilfe. Der Bürgerschaftsabgeordnete Ali Şimşek hat auch heute Besuch. Verzweifelt nicht nur die Angehörigen, die ihre Kinder suchen, auch der Politiker ratlos. Denn helfen kann er ihnen kaum.
Bundesweit gibt es 4 Netzwerke, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert wird, ist aber nicht ausreichend. Man muss mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, man muss die Migranten-Selbstorganisationen mit einbeziehen.
Mehr Mittel, um ein Gegengewicht zu radikalen Islamisten zu schaffen, so Şimşek, und den Dialog mit Jugendlichen, Familien und den muslimischen Gemeinden suchen. Nur so könne der IS ihre Basis entzogen werden.
Während die verschiedenen Gruppen in Syrien um die Vorherrschaft kämpfen, geht der Konflikt immer mehr zulasten der Menschen im Land. So sprachen die UN heute vom größten humanitären Notfall unserer Zeit. Mehr in den Nachrichten mit Linda Zavakis.
Nach Angaben der Vereinten Nationen sind nach mehr als 3 Jahren Bürgerkrieg fast die Hälfte aller Syrer auf der Flucht. 3 Millionen Menschen hätten im Ausland Zuflucht gesucht. Mehr als 6 Millionen seien innerhalb des Landes vertrieben. Unter den Flüchtlingen seien besonders viele Kinder. Die Gewalt im syrischen Bürgerkrieg hat auch auf die UN-Mission auf den Golanhöhen übergegriffen. Mehr als 70 eingekesselte Blauhelmsoldaten haben sich heute syrischen Milizen entgegengestellt, um ihre Stützpunkte zu verteidigen. Weiteren 44 seit gestern festgehaltenen UN-Soldaten gehe es den Umständen entsprechend gut, erklärte ein Sprecher der Friedenstruppen. Die Golanhöhen markieren das Grenzgebiet zwischen Israel und Syrien. Nach internationalem Völkerrecht gehören sie zu Syrien. Israel hat sie aber zu 2/3 besetzt. Seit 1974 sind dort UN-Soldaten stationiert. Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Edati ist mit einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gescheitert. Ihm wird vorgeworfen, kinderpornografisches Material besessen zu haben. Edati bestreitet das. Seiner Ansicht nach haben die Ermittler seine Wohn- und Büroräume ohne ausreichenden Anfangsverdacht durchsucht. Die Richter lehnten die Beschwerde ab. Sie wiesen allerdings darauf hin, dass die ersten Durchsuchungen zu einem Zeitpunkt stattgefunden hätten, als Edatis Immunität als Abgeordneter noch nicht aufgehoben war. Wegen eines Pilotenstreiks sind bei der Lufthansa-Tochter Germanwings mehr als 100 Flüge ausgefallen. Die Piloten legten für 6 Stunden ihre Arbeit nieder, um im Tarifkonflikt mit der Lufthansa Druck zu machen. Hauptstreitpunkt sind Regelungen für den vorzeitigen Ruhestand. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit erwägt weitere Aktionen, auch bei der Muttergesellschaft Lufthansa.
15.000 Passagiere waren vom Streik heute betroffen. Filoteo Venturo aus Italien ist einer von ihnen. Die meisten deutschen Fluggäste hatte die Airline im Vorfeld informieren können. Reisende aus dem Ausland aber hatte die Nachricht nicht oder erst spät erreicht. Wir haben uns bewusst für eine deutsche Fluglinie entschieden, weil die Deutschen pünktlicher sind als andere. Aber wie hier mit der Situation umgegangen wird, ist unbefriedigend. Von 6 bis 12 Uhr Stillstand an 7 deutschen Flughäfen. In dem Tarifstreit geht es vor allem um die Vorruhestandsregelung. Die Piloten wollen weiterhin ab 55 Jahren in Rente gehen dürfen, bei Weiterzahlung von 60% ihres letzten Gehalts. Der Arbeitgeber Lufthansa Germanwings hingegen möchte die Piloten bis mindestens 61 beschäftigen. Dadurch würde das Unternehmen Millionen sparen. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Die Pilotenvereinigung Cockpit droht:
Auch in der kommenden Woche sind Streikmaßnahmen möglich, unter anderem natürlich auch bei der Lufthansa-Kernmarke.
Der Streik hatte Auswirkungen bis in den Abend hinein. Filoteo Venturo musste umplanen und trat die Heimreise von einem anderen Flughafen aus an.
In Monaco wurde heute die Gruppenphase der Europa League ausgelost. Borussia Mönchengladbach trifft auf Villarreal, FC Zürich und Apollon Limassol aus Zypern. Wolfsburg spielt gegen Lille, Everton und FK Krasnodar aus Russland. Erster Spieltag ist der 18. September.
Auf Island kocht die Erde mal wieder über. Der Vulkan Baubabunga raucht nicht nur kräftig, sondern spuckte auch Lava. Asche, die auch für Flugzeuge gefährlich werden kann, wurde aber bislang nicht ausgestoßen. 2010 zogen ja Aschewolken aus Island auch über Deutschland hinweg. Doch ewige Nacht wurde es glücklicherweise nicht. Da wollen wir hoffen, dass uns auch diesmal die Finsternis erspart bleibt und dass wir morgen, Carsten Schwanke, erst einmal gar keine Wolken am Himmel haben.
Haha, so schön wäre das. Aber unser Wochenendwetter wird nun einmal beeinflusst von neuer Meeresluft, die von der Nordsee zu uns kommt. Und Meeresluft bedeutet Wolken. Und wir sehen es auf dem Wettervorschaufilm. Es ist im Grunde genommen eine Kaltfront, die morgen schon den Nordwesten Deutschlands erreicht, auch mit Regenschauern. Und diese Kaltfront arbeitet sich im Verlauf des Wochenendes dann weiter nach Süden vor, erreicht am Sonntag den Süden Deutschlands. Und jetzt zum Schluss passiert was ganz Spannendes. Diese Farbe wird immer dunkler. Und dieses Dunkelblau heißt, es gibt kräftige Niederschläge in der Nacht von Sonntag auf Montag, vor allem in den Alpen. Und das sind dann zum Teil auch schon kräftige Schneefälle, der erste richtige Wintereinbruch. Denn die Schneefallgrenze geht in dieser Nacht dann von Sonntag auf Montag in den Alpen auf zum Teil unter 1700 Meter zurück. Aber das ist ein anderes Thema. Zu unserem Wetter. Heute Nacht gibt es einzelne kräftigere Schauer, jetzt aktuell noch, auch sogar mit Blitz und Donner, vor allem südlich von München, zieht weiter Richtung Berchtesgadener Land, auch in der Mitte und später im Nordwesten kann es mal kurz schauern. Die Temperaturen gehen zurück, meist auf 10 bis 15 Grad. Morgen Vormittag starten wir in der Mitte recht freundlich. Am Alpenrand hängen weiter viele Wolken, bringen etwas Regen. Und im Verlauf des Vormittags kommen dann die ersten Schauer der angesprochenen Kaltfront im Nordwesten rein. Diese Schauer bearbeiten sich weiter vor, ziehen dann zum Nachmittag hin auch weiter Richtung Mitte weiter. Davor bleibt es jedoch noch trocken und auch mit etwas Sonnenschein. Und im äußersten Südosten Richtung Chiemgau kann es einzelne Schauer oder auch zum Teil Gewitter geben. Die Temperaturen hier, wo es am freundlichsten bleibt, 23 bis 26 Grad, sonst ist es meistens so 20 bis 21, 22 Grad, außer im Nordwesten, wo die kältere Meeresluft schon ist, da gibt es maximal 18 bis 19 Grad. Der Wind weht aus südwestlichen Richtungen. Am Sonntag erreicht dann die kältere Luft mit wechselhaftem Aprilwetter auch den Süden, Temperaturen maximal 17 bis 19 Grad. Der Montag wird aus Nordwesten schon wieder trockener, aber die Temperaturen sind noch verhalten, eher noch unter 20 Grad. Das ändert sich ab Dienstag und zur Mitte nächster Woche erreichen wir mit viel Sonnenschein wieder Temperaturen von fast sommerlichen Werten oder leicht darüber. Das gilt vor allem für den Norden Deutschlands.
Danke, Carsten. Wir verabschieden uns von Ihnen und ignorieren das Wort Schnee, das ich da, glaube ich, zum ersten Mal gehört habe, ignorieren wir natürlich geflissentlich. Und sagen Tschüss. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich heute um 1 Uhr und wir sind selbstverständlich morgen wieder für Sie da. Bis dahin.